Ja, nach der langen Pause stürzen wir uns wieder hinein in die Beschäftigung mit dem Rosenkreuzertum. Wir haben das die letzten zwei, drei Abende vor der Sommerpause uns eben beschäftigt mit alten und neuen Einweihungswegen. Der neue Einweihungsweg, der Umschlag ist eigentlich das Christusereignis, beziehungsweise für den Einweihungsweg als solches insbesondere die Erweckung des Lazarus, der dadurch zum Johannes wird. Es ist also der erste direkt durch Christus Eingeweihte, und der bildet eine Übergangsstufe zwischen dem alten Weg und dem neuen Weg. Es war ja zum Beispiel in der ägyptischen Einweihung auch so, dass der Einweihungsschüler in einen dreitägigen Todesschlaf oder todesähnlichen Schlaf versetzt wurde, aus dem er dann, im letzten Moment erweckt wurde, wo er schon am wirklichen Hinübergehen war. Und in der altägyptischen Zeit, zumindest beherrschte man das noch sehr gut, wirklich also durch die Priesterschaft, die versammelt war um diesen Einweihungsschüler, dass man ihn in diesem letzten Moment weckt und im Aufwachtraum, kann man fast sagen, in dem Aufwachbewusstsein, wo also der Astralleib und das Ich, das ja schon da ist, aber natürlich noch nicht sehr selbstbewusst war, damals wieder hereinkommt, in dem Moment konnte er noch schildern etwas von den Erlebnissen, die er darüber gehabt hat. Also er konnte etwas mitbringen. So hat also die Einweihung im Wesentlichen im alten Ägypten funktioniert. Mit verschiedensten Variationen. Also die extremste Variation war, dass der wirklich also dreieinhalb Tage in den Sarkophag gelegt wurde und durch auch Unterstützung mit gewissen Drogen, aber lange vorbereitet durch Meditation und so weiter, wirklich eben in einen trance-ähnlichen Zustand verfallen ist, in eine Tieftrance, die, wo praktisch kaum mehr Lebensfunktionen feststellbar gewesen wären äußerlich. Also das heißt, da ist der Ätherleib nur mehr ganz wenig verbunden. Der Astralleib und das Ich sind herausgehoben, vor allem aus den oberen Bereichen, aber es muss auch noch eine letzte Verbindung muss bleiben. Das wird zum Beispiel auch im Alten Testament geschildert, die sogenannte Silberschnur ist das. Das ist also, man muss sich vorstellen, in der Imagination geht dieser Astralleib und das Ich heraus und verliert sich da irgendwo, geht also so wie ein Strom heraus, das kann man hellsichtig betrachten, aber es bleibt ein dünner Faden, eine dünne Schnur sozusagen, die etwa da in den Körper mündet, bleibt verbunden. Wenn die nämlich reißt, wenn die weg ist, dann ist kein Zurückkommen mehr möglich. Also weil dann gehen eben Astralleib und Ich endgültig weg und dann löst sich sofort auch der Ätherleib. Also weil eigentlich, dass der Mensch stirbt, das heißt, dass der Ätherleib sich löst, da geht voran, dass diese Silberschnur reißt. Das heißt, dass die höheren, die geistigen, seelisch-geistigen Wesensglieder, also Astralleib, Ich, dass die beschließen, sozusagen sich zu trennen. Und in dem Moment, wo das der Fall ist, kann eben nichts seelisch-geistiges mehr in den Körper einwirken, auch nicht höhere Hierarchien, weil auch die benutzen diese Brücke sozusagen. Und in dem Moment trennt sich dann der Ätherleib auch. Das ist das Signal für den Ätherleib sozusagen, sich zu trennen. Bei dieser ägyptischen Einweihung funktioniert das eben so, dass der Ätherleib gelockert wird, also durch Meditation, durch Mantren und so weiter und auch gewisse Tränke, die verabreicht werden, gelingt es, den Ätherleib zu lockern, aber die Silberschnur bleibt intakt. Das ist wichtig, an dem erkennen die Priester, die rundherum sind, wenn die beginnt blass zu werden sozusagen, dann ist der Moment da, wo es gefährlich wird. Also dann muss er ihn zurückholen. Das ist eine Sache von Minuten unter Umständen. Also, weil je näher an den wirklichen Tod herangekommen ist, dieser Einweihungsschüler, desto mehr konnte er schon von drüben berichten. Desto tiefer sozusagen konnte er hineinschauen. Und das heißt, also vor allem in den alten Zeiten der ägyptischen Einweihung, wo man das noch sehr gut konnte, hat man das wirklich bis zum letzten Moment ausgereizt. Aber da mussten eben die Priester wirklich sehr, sehr gut sein, sehr erfahren sein, dass sie das erleben. Ich meine, wobei natürlich, ich muss mir vorstellen, dieses Bild mit Silberschnur und so weiter, das immer wieder gebraucht wird, man darf sich nicht vorstellen, dass man das so wie mit sinnlichen Augen sieht. Man spürt es, man hat eine bestimmte Empfindung dabei, man hat sogar immer Farbempfinden, man sagt, wenn ich das in Farbe beschreibe, müsste ich sagen, das glitzert so silbrig, es ist Licht, es geht nicht durch, es ist so, wie wenn es aus lauter Perlen eben bestimmte und leuchtet von innen her und eben, wenn der Tod naht, dann wird es stumpf. Zuerst, es wird immer stumpfer und dann verblasst es einfach und dann ist weg. Und dann tritt der Tod ein. Also das ist die Empfindung, die man haben kann, wenn man sich auf das speziell konzentriert. Aber man muss es eben in ein Bild übersetzen, wir können es halt nur mit sinnlichen Bildern kommunizieren. Also es ist nicht so viel Hokuspokus, wenn man glaubt, also man täuscht sich nicht immer, wenn man denkt, der sieht jetzt, aber was Gott, der so leuchtet und da sind Wolken oder so, das ist nur in ein Bild übertragen, weil sonst kann es nicht schildern. Aber in Wahrheit ist es ein rein seelisch-geistiges Erlebnis, man könnte sagen, es ist wie eine hochdifferenzierte Gemütsstimmung, die ich spüre, die aber so stark und so intensiv ist, dass ich, so wie ich sage, wenn einer zornig ist, hochrot, da ist die Farbe, da wird nicht blassblau oder erbsengrün, will ich nie assoziieren die Farbe damit. Aber wenn sowas ganz energiegeladen ist und vulkanartig, dann spüre ich halt rot, gelb, vielleicht orange, irgend sowas und sehr bewegt das Ganze. Und das schildere ich halt dann als sinnliches Bild, das irgendwie kommunizieren soll, die Seelenstimmung, weil sonst kann es ja gar nicht kommunizieren. Wie soll ich sagen? Ich erlebe sie zwar ganz genau, ganz differenziert, aber wie sage ich es sozusagen? Wie gebe ich es weiter? Also ich kann es eigentlich nur in adäquaten Bildern, in Farbstimmungen, in Formen und so weiter ausdrücken. Und die passen eben auch, das mit der Aura und so, das ist, man kann das ja durchaus auch spüren, es gibt eine gewisse Distanz, wenn ich an einen Menschen herangehe, wo ich eigentlich das spüren kann, seine Aura geht bis nach hinten, da sehe ich aber nicht irgendwie sinnlich etwas. Aber wenn ich das zu spüren beginne und mich stärker darauf konzentriere, dann spüre ich nicht nur, aha, das ist ein gewisser Raum, den er um sich hat, sondern der hat eine bestimmte Qualität noch. Das ist nicht bei jedem gleich, sondern der ist bläulich bei einem mehr oder schmutziger Rot vielleicht sogar. Dann ist das zwar sehr, sehr energiegeladen, aber mehr triebhaft irgendwo. Also je nachdem von der Qualität. Und also in dem mussten diese Priester sehr erfahren sein, das wahrzunehmen. Ganz bewusst, das darf man nicht verschlafen sozusagen. Weil das sind ganz feine Töne in Wahrheit. Und man muss wirklich die Ablenkung durch die sinnliche Welt, also durch das Hinausschauen, ausschalten können. Sich ganz auf das konzentrieren können.
Aber im alten Ägypten wurde ja eigentlich nur der Pharao eingeweiht, oder?
Naja, nicht nur. Also die höchsten Einweihungsstufen gab es natürlich nur für den Pharao, aber es gab sehr wohl auch für, wie soll ich sagen, die höheren Beamten oder wie man will, also heute würde man das so sagen, gab es die Einweihung, weil sonst wären sie gar nicht fähig gewesen, ihr Amt zu vollziehen. Also so ein bisschen wie es im vierten Mysteriendrama geschildert wird, wo die Maria als junger Neophyt eingeweiht werden soll bestellt werden zum Berater des Königs. Und zwar in äußeren Dingen, also in bestimmten äußeren Dingen. Und dazu musste der eine bestimmte Einweihung durchmachen, um nämlich überhaupt diese, ja, wie soll ich sagen, Organisationsfähigkeit, Denkfähigkeit zu haben, dem jetzt Rat zu geben, du musst das so organisieren und so. Für heute kann das jetzt kleine Kind, könnte man sagen, oder ein kleines vielleicht noch nicht, aber wer praktisch denken kann, könnte das organisieren heute in einer gewissen Weise. Damals gab es dieses eigenständige Denken überhaupt noch nicht. Das gab es einfach noch nicht, das war noch nicht da. Man hat noch viel mehr in Bildern erlebt und gedacht und gefühlt und man kannte sehr viel praktisch, aber kein Mensch wäre eingefallen, weiß nicht, den pythagoreischen Lehrsatz zu beweisen, obwohl die Ägypter in der Praxis zum Beispiel kannten, weil sie haben einfach Seile gespannt mit der Länge 3, 4, 5. Es gibt genau ein rechtwinkliges Dreieck und damit konnten sie exakt als einen rechten Winkel konstruieren und damit konnten sie nach jeder Nilüberflutung die Parzellierung der Felder wieder herstellen. Und das war notwendig, weil die Überschwemmung war da, da waren alle Grenzpflöcke oder irgendwas weg, also man wusste nicht mehr, wem gehört welches Feld, beziehungsweise wer ist zuständig für welches Feld, also Eigentum in dem Sinn gab es ja nicht. Aber es gab eine Zuteilung, wer welche Abschnitte zu bearbeiten hat und so konnte man das wiederherstellen. Aber dazu mussten diese Beamten unter Anführungszeichen in das Denken eingeweiht werden. Also in das wirklich praktische Denken. Praktisches Denken durchaus gedacht eben für die Umgestaltung und Bearbeitung der äußeren Welt. Also für das war vor allem die Einweihung wichtig. Dass sie diese Denkkräfte hereinholen konnten. Also ganz anders als das heute ist. Heute haben wir das bis zu einem gewissen Grad, natürlich sie hatten es dadurch, aber auch in einer anderen Weise, das muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht genau unser Denken, aber sie konnten zumindest die Aufgaben, die wir auch heute mit unserem Denken lösen, durch dieses aus der Einweihung gewonnene Denken bewältigen. Das war wichtig. Ja, und natürlich, der Pharao hat dann eine viel höhere Stufe der Einweihung erhalten, weil der musste natürlich vorhin schauen, also welche Ziele hat das ganze Volk, das ägyptische Volk, also er musste da auf einen weiten Horizont überblicken und nicht nur einfach diese kleineren praktischen Aufgaben. Und entsprechend schwierig war natürlich dieser Einweihungsweg und hat jahrelange Schulung und Vorbereitung benötigt. Die wurden ja schon von klein auf also auf das hinerzogen im Grunde. Also vorbereitet darauf. Auch anders als heute, natürlich durch sehr strenge, sehr gefährliche körperliche Übungen. Und ist ja immer wieder die Frage, was diese Fallen und Dinge, die es in den Pyramiden gibt, die waren nicht für Grabräuber, sondern die musste der Einzelweihende überwinden. Und wenn er es nicht geschafft hat, ja, dann war er halt nicht reif dazu. Ganz einfach. Also das waren Dinge, die immenses Geschick, eine immense Aufmerksamkeit und so weiter, die Standhaftigkeit in wirklich ernstester Todesgefahr da durchzukommen, bedeutet haben, das waren alles Vorbereitungen, da mussten die genug in diese Richtung machen. Und wenn sie das über Jahre, Jahre, Jahre durchgemacht haben, dann kam als Höhepunkt diese Einweihung mit dem dreitägigen, dreieinhalbtägigen todesendlichen Schlaf. Weil dann hatte er auch also das, genug Bewusstseinskraft, um im Moment des Aufwachens das noch festzuhalten. Weil es ist ja diese geistige Wahrnehmung ist ja in dem Moment, wo man ins Körperliche eintaucht, eigentlich weg. Ist weg. Also zumindest nicht bei dem alten Weg. Ich meine, sie ist auch heute weg, ab dem Moment, wenn man modernes Hellsehen sozusagen, ja, wenn wir sprechen darüber, dass das nicht zu obskur klingt und Dinge. Es ist nämlich gar nicht so obskur, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Es ist Es ist einfach eine Schulung und Weiterentwicklung von Fähigkeiten, die wir alle haben und die da sind. Und die Kunst ist eher, diese Dinge ins Bewusstsein zu heben. Das ist die, und der Schulungsweg bedeutet, diese Dinge ins Bewusstsein zu heben. Hellsichtig ist jeder. Jeder Mensch ist hellsichtig, von Natur aus. Wir wissen auch nichts davon. Das ist das Problem. Also die Kunst ist was Wissen zu wissen davon. Ich meine, wenn wir es nämlich nicht wären, würden wir uns in der Welt überhaupt nicht zurechtfinden. Wir würden es überhaupt nicht zurechtfinden. Also schon das normale Denken beruht auf Hellsichtigkeit letztlich. Nur, wir verschlafen das alles und haben nur ein fertiges Produkt, das dann rauskommt. Und die Vorstufen, die dazu notwendig sind, weil alle Begriffe, alle Ideen kommen aus dem Geistigen, sterben da herein ins Gehirn und uns werden sie halt normalerweise erst bewusst, wenn sie am Gehirn sich spiegeln. Und dann sind sie tot. Dann hat der geistige Prozess aufgehört und da kriegen wir es mit. Und da haben wir aber nur mehr ein blasses Spiegelbild eben. Und das Geistige, aus dem es kommt, und indem wir selber tätig drinnen sind, weil wir müssen tätig sein, um das hereinzubringen. Aber auch das verschlafen wir. Wir verschlafen unsere eigene geistige Tätigkeit, um das hereinzuholen. Weil die kommen nicht einfach so hereingeströmt, sondern wir müssen eigentlich, wie soll ich sagen, ein geistiges Gefäß ganz aktiv bauen dafür, dass eine bestimmte Idee, ein bestimmter Begriff, ein bestimmtes geistiges Wesen, weil das steckt in Wahrheit dahinter, hinter jedem Begriff, hinter jeder Idee steckt eigentlich ein geistiges Wesen in Wahrheit, wenn man ein bisschen tiefer geht. Also das Idee ist ja nur die Spitze des Eisberges. Aber selbst die lebendige Idee erlebt man ja heute in der Regel mit normalem Denken nicht, sondern erst, wenn sie sich am Hirn spiegelt, und dann ist es eine abstrakte Idee, also eine abgestorbene, dann ist es im Grunde sehr ausgetrocknetes, dünnes, abstraktes Gebilde. Aber diesen Weg also zu gehen, ja, also die Ägypter, wie gesagt, die mussten, also gerade nämlich diese Beamten oder so, die mussten eben auch es bis zu einem gewissen Absterben bringen bereits. Das ist mit auch ein Punkt, also warum diese ganze Mumifizierungskultur und das alles drinnen ist, weil man durchaus gerechnet hat, dass in einer nächsten Inkarnation das eine Wirkung hat, die es einen leichter macht, die Gedanken, also das heißt das Geistige ans Gehirn zu binden und mehr davon sozusagen hereinzuholen. Und dadurch einfach das praktische äußere Denken, das nur auf die sinnliche Welt gerichtet ist, zu haben. Das war wichtig. Es ist überhaupt so, dass wenn man die ganzen, egal in welche Kultur man schaut, die alten Einweihungswege gehen alle, es dreht sich um nichts anderes im Grunde als hole aus dem Geistigen die Kraft, die Erde zu betreten, die Erde zu verwandeln. Du musst dich verbinden mit dem, aber es geht nie darum, ja, schau dir an, wie interessant die geistige Welt ist, und das geht es überhaupt nicht, sondern das hat eine ganz praktische Bedeutung. Und ist heute ja auch nicht anders. Es geht ja heute auch erst recht um die Verwandlung der Erde. Also es geht nicht um sozusagen die geistige Neugier zu befriedigen. Das funktioniert auch gar nicht in Wahrheit. Dann unterliegt man entweder Täuschungen oder man sieht im besseren Fall gar nichts oder erlebt gar nichts. Naja, jetzt ist das bei dem Johannes, Lazarus Johannes, ich habe das vor dem Sommer schon ein bisschen umrissen, ist es ja so, dass dieser Lazarus Johannes, war er Jünger schon des Christus oder nicht? Jedenfalls, er war sehr, sehr eng mit ihm verbunden. Aber er war nicht direkt in dem Kreis der Zwölf drin, obwohl es da einen Johannes gab. Das ist nämlich das Schwierige. Es gibt nämlich eigentlich drei Johannese, die jetzt in Frage gibt. Es gibt also den Johannes den Täufer, gut, der zählt nicht zu den Aposteln, aber das ist der eine Johannes. Dann gibt es den Johannes Zebedäus. Das ist der, der meistens also unter den Aposteln aufgezählt wird. Und das ist aber weder der Evangelist Johannes, der also dann im Johannesevangelium aber eben auch als der Lieblingsjünger bezeichnet wird. Es ist also der dritte Johannes. Und der Johannes Zebedäus ist in gewisser Weise der Stellvertreter für ihn, bis der so weit ist, den Platz auszufüllen. Das steht natürlich in den Evangelien so nicht deutlich drinnen, also es ist nur sehr deutlich, dass das Johannesevangelium sich von den anderen dreien in vielen Punkten unterscheidet. Und natürlich auch das Spirituellste in Wahrheit ist. Also dieser Lazarus steht aber in enger Beziehung zu dem Christus, und das Leben und die Taten des Christus beeindrucken ihn so tief, dass er dadurch von selbst, ohne äußere Einwirkung, in diesen todesähnlichen Zustand verfällt. Das ist es nämlich. Also er verbindet sich so intensiv mit diesem Leben des Christus, dass das bei ihm also eine so starke Lockerung erzeugt, dass er also in diesen todesähnlichen Zustand verfällt, wo dann eben die Nachricht kommt, also wo dem Christus berichtet, dass also der Lazarus gestorben sei, und wo der Christus dann nichts weiter mal unternimmt und so sozusagen, er weiß es eh und tut aber nichts dergleichen. Also erst am dritten Tag bricht er auf und es ist schon also die Trauerfeier und alles, er ist also schon den dritten Tag, den vierten Tag eigentlich schon, und die Schwester des Lazarus kommt ihm entgegen: Herr, er stinket schon, also heißt es, also das heißt, er ist schon in Verwesung übergegangen, Ausdruck dafür, er ist schon über die Zeit hinaus, wo man ihn zurückholen könnte, also wo man noch überhaupt was tun könnte. Und es ist tatsächlich also ein Zeitpunkt, also der Christus hat ganz bewusst so lange als möglich gewartet, bis er ihn auferweckt. Das heißt, der Christus, jetzt auch das ganz Neue, vorher bei den Ägyptern zum Beispiel war es ein Konsortium von 12 Priestern und Begleitpersonal sozusagen, das mitspielen musste, die diesen Einweihungsschlaf überwacht haben und dann erwecken konnte der oberste Priester den Einweihungsschüler auch nur mit Hilfe der anderen. Er war zwar der, der also den richtigen Moment findet und initiiert das Aufwecken, aber ohne die Kraft der anderen 11, die mit ihm sind, wäre ihm das nicht gelungen. Jedenfalls auf keinen Fall dann, wenn man so wirklich sehr knapp herangeht an den Todeszeitpunkt. Und der Christus wartet aber wirklich bis zum allerletztmöglichen Zeitpunkt, und dann erweckt er ihn alleine. Eben einfach mit dem Lazarus komm heraus. Und das heißt, das ist jetzt ein Übergang von der alten Einweihung zur neuen. Er ist nicht durch das Priesterkollektiv erweckt worden, sondern durch den Christus selbst, durch die makrokosmische Ich-Kraft, kann man sagen. Also, weil wir haben jetzt die mikrokosmische Ich-Kraft, aber sie ist absolut gleicher Wesensart wie die Christuskraft. Halt kleiner und nicht so umfassend, aber von gleicher Wesensart. Ganz gleich. Also das heißt, wenn der Paulus sagt, nicht ich, sondern der Christus in mir, dann heißt das, ist damit gemeint, aber meine wirkliche Ich-Kraft. Das Nicht-Ich ist nicht das kleine Ich, sondern jetzt wirkt in mir mein wirkliches Ich, und das wirkliche Ich ist zumindest ein Teil des Christus-Ichs. Das heißt, Christus wirkt in mir. Und das macht mich nicht unfrei, sondern der Christus wirkt durch mich, aber mit meiner Freiheit. Das heißt, der Christus erfüllt meinen Willen. Hier. Nicht, ich bin sein Werkzeug, sondern er stellt sich uns zur Verfügung, seine Kraft uns zur Verfügung. Und das heißt, im Ich ist daher potenziell, in unserem kleinen mikrokosmischen Ich, potenziell die Möglichkeit drinnen, immer mehr von dieser Christuskraft aufzunehmen. Ich meine, der Christus, der auf Erden verkörpert war, hat das halt einmal vorgelebt, dass wirklich diese gesamte Christuskraft in einen Menschen aufgenommen wird. Und wir machen es halt jetzt so zitzelweise langsam, ein Stückerl davon und vielleicht in der nächsten Inkarnation schon wieder ein bisschen mehr. Aber dort erst sind wir bei unserem wirklichen Ich und nicht bloß bei unserem kleinen Ich, bei unserem Ego. Also unser wirkliches Ich ist Christuskraft, nichts anderes. Nichts anderes. Also was immer sich da querlegt und unsere ganzen negativen Eigenschaften hat, das ist nicht das Ich, sondern das ist halt das Ego. Das schleppt man auch herum und müssen es auch herumschleppen. Das ist, sonst könnte man nicht auf Erden leben. Naja. Wie hängt das zusammen mit den Bewusstseinsstufen? Also schon einmal das Wort Bewusstsein. Im Deutschen ist es ja eigentlich sehr schön, da steckt das Wort Sein auch drinnen. Ist ja in der Philosophie und auch in den Naturwissenschaften so eine große Rätselfrage immer, wie kann im Seienden, also in der objektiv greifbaren Welt, wie kann da Bewusstsein auftauchen? Das rätselt die Gehirnforscher halt so herum. Die meisten winden sie irgendwie herum, sagen, na gut, das sind Gehirnprozesse, Bewusstsein sind Gehirnprozesse. Also ist nicht wirklich sehr plausibel, dass der elektrische Impuls einfach Bewusstsein ist, eine Behauptung. Es ist sicher so, dass gewisse Prozesse im Gehirn ablaufen, wenn Bewusstsein ist. Und man kann heute sehr gut verfolgen, also wenn jemand sehr konzentriert und bewusst ist oder auch sogar in der Meditation, dass bestimmte Gehirnzellen besonders aktiv sind und dass sich da was tut, die Blutströme ändern sich. Aber das ist ja noch nicht das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist viel, viel tiefer drinnen. Das fängt auch nicht erst da mit unserem Hirnkastel oder mit einem einfachen Nervensystem an, sondern viel, viel früher. In Wahrheit nämlich ist es so, dass alles Sein zugleich Bewusstsein ist, aber in verschiedenen Graden. Das heißt, jedes Seiende hat auch ein gewisses Wissen, ein gewisses Erleben, ich sage einmal, der ganzen Welt zugleich. Also es ist eben, das ist einfach heute die materialistische Abstraktion, dass ein Stein ist halt ein Stein und der liegt und sonst nichts. In Wahrheit hat das Mineral ein Bewusstsein. Das Bewusstsein ist natürlich ganz, ganz fein. Das ist so fein, dass zweifellos selbst der Hellseher, der also geistig wahrnehmen kann, es nicht leicht hat. Zu bekommen, da braucht man schon eine gewisse Begabung dafür. Weil dieses Bewusstsein umspannt den ganzen Kosmos. Das heißt, jeder dieser kleinen Kristalle hier spürt zeitlos jetzt, was sich im ganzen Kosmos tut. Und danach richtet er sich. Das heißt, in Wahrheit, das, was da drinnen passiert, hängt in Wahrheit im seinen essentiellen, wichtigen Teil nicht von dem, ob was da von außen jetzt, dass einer draufklopft, na sicher hat das auch eine Wirkung. Aber so wie der Kristall innerlich ist, wie er schon wächst, wenn er sich bildet, wie er sich verändert, In dem spiegelt er den ganzen Kosmos wieder. Bis in die fernsten Weiten, bis an die Grenze, die man im Mittelalter eben genannt hat, den Kristallhimmel. Nicht ganz zu Unrecht. Man hat immer so, es wird ja früher so kindisch übersetzt oder kindisch missverstanden, die Griechen kannten das schon, also das sagten sich, also die Planeten sind an den Planetensphären festgemacht und die seien aus ganz durchsichtigem Kristall. Das hat schon was für sich, man darf sich das nur nicht so materialistisch vorstellen, es ist immer wieder auch nur ein Bild, dass sie gebrauchen für eine geistig, in dem Fall ätherische Tatsache. Es ist also eine Äthersphäre eigentlich, um die es geht. Und im höchsten Sinne ist das eben die alleräußerste Sphäre der Kristallhimmel. Das ist sozusagen noch jenseits des Tierkreises. Also das ist dort, wo keine Sterne mehr sind, wo die Sterne aufhören sozusagen, dort ist diese äußerste Sphäre. Und als Bild wieder genommen. Und von dort her kommen die Kräfte, die den Kristall gestalten. Das sind die höchsten geistigen Kräfte, das gibt viel höher als die der Pflanze gestalten, höher als die das Tier gestalten. Mit Menschen muss man schauen. Weil das Ich hat nämlich auch was damit zu tun. Das ist in dem Fall sehr interessant, weil das Ich auch eigentlich von jenseits dieser Kristallsphäre kommt und durch die hereinwirkt. Und daher gerade sein Ich-Bewusstsein am Mineralischen am stärksten findet. Das Ich braucht das Mineralische als Spiegelbild eigentlich, um sich zu betrachten. Das ist, und dann sich da als Punkt drinnen zu erleben, sozusagen, noch irgendwo. Aber mehr ist es ja zunächst. Von unserem Ich wissen wir ja zunächst einmal nicht mehr, als dass wir das deutliche Gefühl haben, wir haben es. Aber wenn wir sagen sollen, wie ist es denn, wird es schwierig. Ja, also wenn viele sagen, ja, ich habe die Fähigkeit, oder ich bin eher cholerisch oder sowas, ja, das ist aber alles das Ego. Das hat mit dem Ich überhaupt noch nichts zu tun. Ich meine, außer dass das Ego natürlich auch eine Folge der karmischen Vergangenheit ist, die das Ich durchgemacht hat. Also es ist nicht zufällig. Aber das ist keineswegs also unser Ich, unser Ego. Das ist ganz was anderes. Auch nicht, ob einer jetzt, wow, der ist so intellektuell, so gescheit. Sagt über das Ich überhaupt nichts. Gar nichts. Einer ist vielleicht ganz botschert, nichts. Hat jetzt eine Inkarnation, wo er mal durchschnauft und sich vorbereitet auf eine nächste Wahlgangsstrecke herauskommt. Also man kann das überhaupt aus dem, als, wie er sich als Ego darlebt, jetzt sichtbar in der Welt sozusagen, mit dem hat das nichts zu tun. Sondern es hat etwas viel mehr zu tun mit einer Kraft, die den ganzen Kosmos umspannt und hier nur der Brennpunkt ist, in dem sich sammelt und durch den diese Kraft wirkt. Und diese Kraft kommt von jenseits des Kristallhimmels und von dort kommt auch die Christuskraft, weil das ist der Wohnort der Trinität überhaupt. Also wie es beim Dante geschildert wird, da wird das ja so schön geschildert, der Aufstieg durch die Planetensphären bis zum Kristallhimmel hinauf, also bis zur Sternensphäre, und das Eigentliche ist erst dahinter. Also die eigentliche höchste geistige Welt, wo die Trinität wirklich zu Hause ist, sozusagen, also das höchste Geistige, wo beim Dante zum Beispiel in Wahrheit, in Realität auch erst die ganzen Engelhierarchien sind, weil in den Planetensphären spiegeln sie sich nur, schildert ja der Dante, aber in Wirklichkeit sind sie auch dort jenseits. Und von dort kommt auch unsere Ich-Kraft, aber von dort kommt eben auch die Kraft, die das Mineral gestaltet. Also da trifft sich das scheinbar Höchste mit dem scheinbar Niedersten. Weil das Ich ist in diesem Sinn das, denkbar Höchste, weil es mit dem Göttlichen identisch ist, also zumindest mit dem Christus-Ich identisch ist, seiner Art nach. Also höher geht es ja eigentlich schon immer. Und unten erscheint es, und so ist das Niederste, ist das Mineralisch-Tote. Aber das trägt alles. Und in Wahrheit steckt ja da drinnen, das ist ja schon wieder alles nur Täuschung, dass das so hart ist und so. Im Kern steckt da das alte, ich weiß, das Saturnzeichen, das ist dieser alte Saturn, der eine reine Wärmewelt war. Und zwar zunächst einmal eine seelisch-geistige Wärmewelt, nur in seiner dichtesten Phase ist sowas, was man auch als physische Wärme bezeichnen könnte. Wenn man es mit einem modernen Begriff sagen würde, eine ungeheure Menge Energie, die da drinnen steckt. Aber eine Tätigkeit, aber eine Willenskraft, aus dem entsteht es auch. Und der alte Saturn wird geschaffen primär durch die Geister des Willens. Die opfern ihre Willenskraft hin, sodass sie Stoff wird. Wärme, Stoff. Der steckt da überall drinnen. Ich meine, heute mit unserer Kerntechnologie, Kernkraftwerke, holen wir ein bisschen was von dem heraus. Da merkt man das, ich sage es den Schülern immer, da schauen sie, so ein Stück Kreide, die ganze Wärmeenergie, die da drin steckt, freisetze, heraushole. Zum Glück können wir das noch nicht. Nicht einmal mit der Kerntechnologie, weil da holen wir vielleicht 1% oder was heraus davon. Wenn ich das Ganze umsetze, steht Wien nicht mehr. So viel Energie kommt daraus. Das ist gewaltig. Also das heißt, was uns als harter Stoff erscheint, ist im Grunde nur gefangene Willenskraft, gefangene Wärmekraft. Nichts anderes. Also das ist diese Ursprungskraft, aus der unsere ganze Entwicklungskette, diese planetarische Entwicklungskette, aus die entsprungen ist, die ist überall heute noch im Untergrund des Stoffes. Also das heißt, und die Physik ist ja nahe dran, das zumindest jetzt rein abstrakt zu erkennen, sie erkennt zumindest, gut, Stoff, eigentlich gibt es den Stoff in Wahrheit gar nicht. Der ist nur eine Erscheinungsform, darunter steckt eine ungeheure Energie. Und wenn die konzentriert ist in einem winzigen Raumbereich, dann erscheint es halt alles ziemlich hart von außen und nach außen hin ruhig, aber in weit brodelt es da drinnen, immens. Also das heißt, die Physik ist irgendwo so, ohne es zu ahnen, da und an dem zu sehen, ja, da eigentlich ist immer überall, in dem, was man Materie nennt, ist eigentlich der alte Saturn noch da. Da sind die Reste davon da, ohne die hätten wir nichts. Und diese Wärme wird dann halt am nächsten Zustand, da entwickelt sich das Schlafbewusstsein dann, also wie sie etwa auch die Pflanzen haben oder wir im Tiefschlaf in der Nacht, das ist die alte Sonne. Da kommt das dazu und jetzt wird umhüllt, kann man sagen, langsam, da versteckt sich ein bisschen mehr diese Wärme in einem Luftelement. Also es entsteht jetzt was Luftiges, das ist schon nicht mehr so feurig, sondern es ist luftig. Und das heißt, die Wärme ist irgendwo verborgen drinnen, die ist gefangen. Das Luftelement ist so etwas wie, man könnte sagen, bereits gefangene Wärme. Dadurch entsteht das Luftelement. Und nach außen hin ist es aber schon zahmer halt. Gezähmter etwas, abgestorbener auch, weil diese ungeheure Energie, die ist tätig, die ist eine Tätigkeit im Grunde. Da ist es schon, kriegt schon ein bisschen mehr den Charakter des Gewordenen, also des Festeren, aber immer noch luftartig halt. Und so geht es dann weiter beim alten Mond zum wässrigen Zustand und das Traumbewusstsein kommt herein. Das Traumbewusstsein, das auch so diese Bilderflut hat, auch da ist so das, ein sehr deutliches Bewusstsein schon, das Schlafbewusstsein ist eigentlich immer noch so, dass wir heute sagen würden, ja, da ist man ja gar nicht bewusst. Es ist auch bereits viel enger als das. Es ist zwar heller auch als das Mineralbewusstsein, aber für unseren heutigen Zustand immer noch scheint es unbewusst zu sein. Aber es ist ja nicht unbewusst. Das heißt, es kriegt trotzdem von der Welt aus eine ganze Menge mit und richtet sich auch danach. Also zum Beispiel, wenn wir atmen, mit jedem Atemzug, atmen wir im Grunde die ganzen Rhythmen der Planeten ein und aus. Die leben in dem gleichen Element drinnen. Also das heißt, die Rhythmen, die wir im Atem drinnen haben, die Rhythmen, die im Planetensystem drinnen sind, die hängen zusammen. Die sind Ausdruck ein und derselben Kraft. Und da ist ununterbrochen ein Austausch da. Und daher hat man das Geistige ja auch als Pneuma bezeichnet. Also mit der Atmung, da hat man sehr, sehr wohl gewusst, ja eigentlich mit der Atemluft, die ich einziehe und wieder ausstoße, da geht auch Geistiges mit in diesem Prozess, nämlich in den Schwingen. Also der Rhythmus ist das Wichtige dabei. Die Luft, das Element, ist nicht der Träger dessen, aber der Rhythmus, in dem das passiert, der verbindet uns mit dem Kosmos heute genauso. Heute genauso, wir kriegen es halt nur nicht mit, wieder bewusst. Ein bisschen, wenn wir aufpassen, kann man schon mit das Schlafen, Wachen zumindest, ist ein starker Rhythmus, das ist der einfachste Rhythmus im Grunde. Auf diese Dinge kommt ja heute gerade auch Biologie und dergleichen drauf, dass das wichtig ist für den Menschen und dass wir das verinnerlicht haben, aber dass es eben mit den äußeren Rhythmen zusammenhängt irgendwo. Also Bewusstsein heißt eben in dem Fall, das Mineral ist eben nicht einfach isoliert für sich, sondern es hängt mit allem zusammen. Bei dem hängt es zumindest mit unserem Planetensystem zusammen. Also es wird schon etwas enger, die ganze Geschichte. Das heißt, die Sachen, die für das Mineral ganz wesentlich sind, sind auf der Stufe großteils schon immer so wesentlich. Der Tierkreis spielt nicht so eine große Rolle, höchstens als Hintergrund. Es sind mehr die Planetenrhythmen, die eine Rolle spielen. Und beim Traumbewusstsein, ein alter Mond, nicht umsonst der Mond, also da hängt es sehr stark mit den Mondrhythmen zusammen. Das ist jetzt noch enger. Das heißt, da leben wir bis zu einem gewissen Grad den Mond mit, die Feinheiten der Mondbewegung. Das ist natürlich nur die äußerlichste Seite davon. In Wahrheit geht es um die ganzen geistigen Wesen, die da mitbeteiligt sind. Und erst wenn wir unser Tagesbewusstsein jetzt haben, also das eigentliche Erdenbewusstsein, dann sind wir so richtig ganz wach. Aber unser Horizont ist jetzt ziemlich eingeschränkt. Also wir sehen eigentlich das Nächste, so bis zum Horizont vielleicht, das überschauen wir. Und das ist jetzt das Gegenstandsbewusstsein vor allem erst. Das Traumbewusstsein ist noch nicht ein richtiges Gegenstandsbewusstsein. Im Traum, da bin ich eigentlich im Traum drinnen, ich bin Teil des Traumes. Ich kann mich nicht dem Traum so einfach gegenüberstellen. Außer es ist schon ein Wachtraum, ein luzider Traum, also wo ich knapp vor dem Aufwachen bin und bereits weiß, aber jetzt träume ich. Aber ich bin nur im Traum drinnen, aber ich weiß, ich träume. Da kann man sogar bewusst Einfluss drauf nehmen, das geht. So, jetzt steht ich gerne im Traum eine Tasse Kaffee drinnen. Wie schmeckt denn der? Ich weiß, wie der schmeckt. Das geht, funktioniert. Aber das ist also knapp. Man darf eben noch nicht ganz wach sein, aber auch nicht mehr im tieferen Traumzustand drinnen sein. Also, es gibt immer Übergänge. Aber jetzt Tagesbewusstsein, jetzt stellen wir uns den Gegenständen gegenüber, also Gegenstandsbewusstsein, und wir sehen sie total äußerlich. Zunächst einmal. Also so wie das richtige, moderne Tagesbewusstsein, jetzt sehe ich die Dinge ganz äußerlich. Selbst bei Mineral sowieso, ja, das hat so eine geometrische Form und kann es nur von außen anschauen einmal. Das heißt, ich bin jetzt mit meinem Bewusstsein ganz getrennt von dem, was ich betrachte. Das ist da überall im Grunde nicht der Fall, sondern dort ist das alles irgendwo verbunden. Da gibt es also keine Trennung von innen und außen und sich gegenüberstellen, das gibt es erst da. Ja, darum fängt dort das ganze Problem an für den Menschen, jetzt steht er da und was tue ich da in der Welt eigentlich? Er erstaunt sich an irgendwann, wenn das wirklich so aufwacht und sagt, aha, wieso, warum? Also er wird sich ein Rätsel und die Welt ist ein Rätsel im Grunde. Weil dieser Zusammenhang mit dem, zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos jetzt nicht mehr ins Bewusstsein fällt. Es ist jetzt einfach eine scharfe Trennung da, da ist mein Mikrokosmos und der ganze Makrokosmos, der ist da draußen irgendwo, aber ich bin nicht beteiligt daran. Ich sehe ihn von außen. Weil diese Bewusstseinszustände waren alle eigentlich ein von Innernes spüren. Wenn das Mineral den ganzen Kosmos empfindet, dann ist es ja nicht so, dass der mit Pferden rausschaut, was sie dort tut, sondern es spürt das Mineral innerlich, spürt. Wie soll ich es ausdrücken? Es richtet sich nach dem, was da draußen ist. Alles, was da draußen ist, es gestaltet sich danach, nach diesen Kräften, die draußen sind. Und da ist es eben bei den Pflanzen so, sie gestalten sich nach den Rhythmen des Planetensystems im Wesentlichen, weil sie sie spüren. Und jede Pflanzenart auf ihre eigene Weise, weil da sind ja Tausende, Hunderttausende Rhythmen draußen im Wald. Das ist ja nicht nur, dass da sieben Planeten kreisen, die alle wieder Monde und sonstiges haben und die Rhythmen schwanken, die ändern sich und da gibt es Kombinationen, das ist endlos. Also das, jeder Pflanze entspricht der eigenen Melodie sozusagen in dem Ganzen. Das heißt, ein Zusammenklang bestimmter Rhythmen ist das kosmische Urbild einer ganz bestimmten Pflanze, einer Rose, einer Distel, was auch immer es sei. Wie soll man sagen, wenn jetzt auf der Erde zum Beispiel eine Pflanze durch die sogenannte Vererbung oder was eben fortgepflanzt wird, dann tut es eigentlich nichts anderes, dieses Samenkorn, das da weitergeht, das öffnet sich jetzt wieder für ganz bestimmte Melodie im Kosmos. Die hört es sozusagen. Und alle anderen hunderttausenden Melodien hört sie nicht. Nur die eine, und nach der richtet sie sich. Und daher wird sie die Rose oder sonst was. Das findet dann seinen Niederschlag zum Beispiel in der genetischen Anlage. Das ist so wie die Notenschrift, wenn ich es niedergeschrieben habe. Und dann kann ich es nach dem wieder musizieren. Aber eigentlich ist der Ursprung von dort oben. Also es wird wahrscheinlich gar nicht so, insofern in Zukunft kommen, dass man so Genetik studiert. Es ist gar nicht so weit weg, auch die äußere Wissenschaft. Das sträubt sich noch ein bisschen und weil durch die Spezialisierung fällt es einem halt unheimlich schwer. Der eine muss ins Mikroskop reinschauen und zerlegen das bis da zur DNS und wie diese Erbanlagen alle heißen und so. Der weiß wieder nichts von dem, was da oben ist, also außer das, was Allgemeinbildung ist. Also da müssen sie sich erst treffen, das zusammenzuschauen. Aber man erkennt heute schon immer mehr, ja, das hängt mit viel, viel mehr zusammen. Die Gene allein, ich tue gar nichts. Das ist viel zu wenig. Da hat man schon viele Enttäuschungen erlebt. Da gab es eine Firma, das Klonen ist ja dieses, also Vervielfältigen. Also gut, wir klonen ihr Haustier, also wenn das Katzel gestorben ist, wir machen dann genau dasselbe. So, hat man gemacht, genetisch vollkommen identisch, peinlicherweise hat es völlig anders ausgeschaut. Völlig anders. Also es liegt nicht nur an den Genen, sondern es sind andere Faktoren auch wesentlich, die den Ausdruck machen. Also es ist etwas komplizierter, die ganze Geschichte auf gut Deutsch. Und in Wahrheit hängt sie eben immer zusammen mit dem Sein und Bewusstsein gehören zusammen. Also Sein hat immer etwas zu tun mit einem Mitleben eines größeren oder kleineren Umfeldes. Das mit dem hängt Bewusstsein zusammen. Das ist sozusagen etwas, unter Anführungszeichen, weiß oder mich in meinem Tun richte nach dem, was da um mich ist. Dass ich das also immer mit habe, nichts ist getrennt. Also am wenigsten das Mineral. Das ist ja das Unglaubliche geradezu, dass das wirklich mit dem gesamten Kosmos in Fühlung ist. Und nicht da wäre, wenn nicht der ganze Kosmos da wäre und so ist, wie er eben ist. Dann wäre das auch anders, wenn er anders wäre. Da ist es am unmittelbarsten. Eben bei der Pflanze schon ein bisschen näher, beim Tier ist es noch etwas näher. Und beim Menschen, damit er seine Freiheit bekommen kann, schrumpft es im Grunde ganz zusammen. Und er kriegt jetzt einmal sein Ego-Bewusstsein. Das Ego-Bewusstsein ist wirklich ganz auf ihn konzentriert. Das ist das Engste. Er kann es ein bisschen ausdehnen, bei manchen umfasst das Ego den Mercedes auch mit oder die Villa mit und ja, irgend sowas. Also man kann es ein bisschen ausdehnen, aber es ist etwas beschränkt, die ganze Geschichte.
Blühende Frage, wenn man das Auto sucht, wo stehe ich denn?
Ja, genau. Ja, ey. Ja. Nein, man nimmt es total ins Ego auf. Gibt es ja auch so interessante Versuche, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, sogenannte Gummihandversuch. Also, man setzt den Menschen hin, seine Hand, die eine Hand unter den Tisch, sodass sie nicht da ist, und stattdessen legt man Gummihand hin, Gummiarm. Und jetzt fängt man an, unten, unter dem Tisch, seine Hand zu streicheln, mit einem Pinsel oder was, und zugleich oben die Gummihand. Und zwar im gleichen Rhythmus, das ist wichtig, also im gleichen Rhythmus. Und nach relativ kurzer Zeit hat man ganz stark das Gefühl, meine Hand ist die Gummihand, ich spüre mich dort. Ich spüre, das streichelt das eigentlich da unten, das spüre ich dort. Wir koordinieren das so, wir beziehen das ein. Das ist bei vielen so. Oder wenn einer eine Prothese hat oder was, dann wenn er das länger hat oder was, bezieht er das total ein. Das ist dann wirklich ein Teil seines Körpers. Also gibt ja auch Sportler, die dann Spezialprothesen oder was haben und die sehr gute Leistungen damit erbringen können, weil sie das wie ihre eigenen Gliedmaßen handhaben können. Und das Interessante ist, sie spüren sie. Obwohl da keine Nervenübertragung oder sonst was ist, aber sie haben ein Gefühl dafür. Das passt. Weiß ich, Autorennfahrer oder was, die haben ein Gespür dafür, wo ihr Auto aus ist, der fährt so dran. Nicht, weil er es sieht oder sonst was, er spürt es. Er spürt es, weil er einfach mit dem so verbunden ist, dass er das in sein Ego, die Psychologen sagen halt, in sein Körperschema aufgenommen hat. Also das ist eigentlich was total Flexibles. Aber das ist halt so ein kleineres, größeres, ausgedehnteres Ego, wie auch immer. Ich meine, die Hände sind ja halt auch bei den meisten schon angewachsen irgendwo.
Naja, mit allem, ne? Womit man sich verbindet.
Ja.
Ne? Das ist ja bei den Kindern genauso. Gell? Du fragst, ob sie gar nichts sprechen oder sie sprechen sowieso eine andere Sprache. Aber
Ja, ja. Nein, eh, also.
Einheit werden. Das braucht seine
Zeit. Es braucht seine Zeit. Also darum mit dem Ego umzugehen, heißt einmal ja, es auszuweiten im Grunde. Also mehr einbeziehen und es als meine Angelegenheit in gewisser Weise zu betrachten. Also wenn meine Angelegenheit die ganze Welt ist, dann will ich, dass der ganzen Welt gut geht. Dann kann man das schon eigentlich nicht mehr als Egoismus bezeichnen im Grunde. Also das Problem ist eher, wenn er zu eng ist. Und so ganz klein, der ganz kleinliche Egoismus, der ist der allerschädlichste. Also der vieles einbezieht und sich darum kümmert, weil ihm das sonst wehtut, wenn das nicht funktioniert, das ist gar nicht so von übel. Das würde man sich mehr wünschen. Aber auch das ist also schon ein Lernprozess, dass man also da in Bewegung kommt. Aber natürlich an das eigentliche Ich kommt man dadurch noch immer nicht heran. Also Ego und Ich ist ja doch nicht dasselbe. Das Ego, könnte man sagen, ist das Spiegelbild des Ich, das sich an den Leibesgliedern spiegelt. Also namentlich einmal am Astralleib, daher ist im Ego sehr viel Astralisches drinnen, aber es spielt ja der Ätherleib eine Rolle und auch der physische Leib natürlich spielt eine Rolle. Also, das heißt, es spielt eine Rolle, wie ist das Gehirn gebaut und so weiter. Allerdings ist es wieder nicht zufällig, warum es so gebaut ist. Und es ist wieder nicht nur die Gene, sondern es ist natürlich das wirkliche Ich, das sich inkarniert, mischt da ja natürlich auch mit und baut sich einen Körper nach seinen Vorstellungen. Allerdings mit der Einschränkung, es muss halt die Vererbungsströmung mitnehmen, das muss soweit wie möglich passen. Es sind die äußeren Einflüsse da, die, wo man sich für die Inkarnation halt vielleicht die möglichst geeignetsten Bedingungen sucht, aber kaum ganz ideale findet. Also das ist immer nur eine Annäherung. Und das ist einmal die Hauptarbeit, die da in dem Tagesbewusstsein diese Differenz, die da besteht, auszugleichen zwischen dem, was man sich eigentlich mitbringt, was man sich eigentlich vorgenommen hat und dem, was das Werkzeug, also sprich die Leibeshüllen, hergeben. Also da ist es vor allem heutzutage immer öfter das Problem, dass da eine gewisse Differenz einfach besteht. Nämlich einfach deswegen auch, weil heute die physischen Leiber namentlich durch den arimanischen Einfluss bereits sehr verhärtet sind. Auch der Ätherleib ist schwächer geworden im Prinzip als früher. Und das heißt, heute ist eine wichtige Aufgabe, dass man diese, namentlich den Ätherleib zum Beispiel, dass man das stärkt, diese Kräfte, aus dem Ich heraus. Also, ich schreibe jetzt da mal her. Also, im Tagesbewusstsein, das ist also, da stehen wir den Gegenständen gegenüber. Gegenstand. Und da ist die sinnliche Wahrnehmung. Also die betrachten wir von außen. Das ist bei den Tieren nicht ganz gleich wie bei Menschen. Die haben zwar Sinnesorgane, aber sie leben es anders als wir. Also wir sind eigentlich die uns im Extremfall wirklich so, naja, wie der Ochs vor der Tor steht. Also wir klotzen das von außen an und können in das Wesen nicht eindringen, das dahinter steckt. Also namentlich viele heutige moderne Menschen. Weil, nicht lang zurückgehen,
war ja nur eine starke Naturverbundenheit da, wo man sich einfühlen konnte in die Natur, also vielleicht Elementarwesen sogar noch irgendwie zumindest gespürt hat und dergleichen. Ja, bei heute vielen modernen Großstädten ist das weg, komplett weg. Darum gibt es die Großstädte, damit das weg ist. Es ist die Erfindung Ariemanns, das einmal zu kappen und zu sagen, gut, jetzt stehst du da, einsam und verlassen mit deinem Ego, von deinem Ich weißt eh nichts zum Glück, aber mit deinem Ego stehst du da und stehst dem Rest der Welt also gegenüber und hast keine Ahnung, wieso, warum und was ist das. Das ist die Aufgabe Ariemanns, uns eigentlich in die Situation zu führen, weil da werden wir jetzt trotzdem auf uns selbst geworfen, auch wenn wir das Ich zunächst noch nicht erkennen, sondern nur das dumpfe Gefühl haben, ja, ich bin ein Ich. Viel mehr ist es nicht. Weil, wie gesagt, alles, was man dann aufzählen kann, das ist in Wahrheit Ego. Geboren da und dort, Temperament so und so, Körpergröße so, eher cholerisch, ja, eher intellektuell, je nachdem. Das ist alles Ego, mit dem Ich, das durch die Inkarnationen durchgeht. Also nur teilweise zu tun. Es ist also höchstens ein sehr einseitiges und noch dazu verzerrtes Spiegelbild. Also so wie wenn man nur ein Stückchen von der Seite da spiegeln lässt und das noch in einem Zerspiegel drinnen hat. So ungefähr ist das Ego eben. Zerspiegel deswegen, weil die Widersacher Mächte drinnen wirken, sowohl die luziferischen als die arimanischen, die verziehen das Ganze noch. Also das, man könnte paradoxerweise sagen, wir merken das Ich gerade nur dadurch, dass es da ist, wenn man nichts davon mitkriegt. Das ist wie ein schwarzes Loch auf einer weißen Wand, wenn ein schwarzes Loch drin ist. Da sehe ich zwar nichts, aber dadurch, dass das Loch da ist, fällt es mir auf. Also dadurch sehe ich sozusagen das, über das ich aber nichts sagen kann.
Das Auge ist ja, wenn ich jetzt ein Beispiel da hineinbringen darf, warum haben wir das Plastik jetzt auch so stark? Nämlich vor allem auch in den Kindergärten.
Ja.
Der Tastsinn, oder du sprichst ja, Geschichte von 12 Sinnen, der Tastsinn, wenn der ständig betrogen wird durch das Plastik.
Absolut.
Und die Metamorphose davon wäre der Ich-Sinn. Das heißt, ob ich das Ich des anderen wahrnehme.
Also
die Widersachermächte, die arbeiten schon fest damit und wir haben keine Ahnung. Unser Menschsein damit, das ist, absolut. Wie haben Sie immer gesagt, wie es eingeführt wurde, es ist hygienischer, man kann es besser.
Ja, genau.
So wird das gemacht.
Ja.
Das kannst du wirklich.
Ich meine, dabei stimmt nämlich nicht einmal das, also das stimmt nämlich gar nicht. Weil da gab es ja die ganze Zeit auch die bei den Küchen oder so, diese mit den Plastikschneidbeilen, nur ja nicht die unhygienischen Holzschneidbeilen. Jetzt ist mir irgendwo drauf gekommen, mit dem Plastik ist das viel ärger.
Aber das ist schon früher, mit dem Hockstock, das würden die mehr machen.
Ja.
Das ist ja unmöglich, das sind lauter Bakterien.
Ja. Diese Desinfektionswaden und alles klinisch. Dann wundern Sie sich aber, dass das Immunsystem von den meisten kaputt ist, weil es hat nie irgendwas gelernt, das ist in einem Babyzustand.
Das ist unwahrscheinlich.
Ja. Nein, es ist erschüttert geradezu, wie systematisch das passiert. Und, ohne dass es irgendeinen einzelnen Menschen gibt, der das alles überschaut. Aber es passt alles zusammen. Das ist die Intelligenz Ariemanns. Der zieht da hinten die Fäden und der Faden ist eben das Ich, der außen hält, sodass man es ja nicht wirklich greifen kann. Weil dann hätte er eben das Ich zur Verfügung als eine Quelle, mit der er das Schöpferische anzapfen könnte. Das ist der Punkt. Weil das hat er eben nicht. Er hat eine riesige Intelligenz, aber keine wirkliche Kreativität. Er kann konstruieren, das ist genial, das überschaut, aber wirklich schöpferisch zu sein, das heißt, aus der geistigen Welt was zu holen und aus dem, was Neues da herzustellen, das kann er nicht. Das ist immer nur Täuschung. Er kann den Schein des Neuen erzeugen, indem man lauter Variationen und Veränderungen macht, schaut auch neu aus, aber es ist kein neuer Geist drin. Es ist eher gar kein Geist drinnen. Es ist dann nur eine Hülle. Und dessen ist er sich schon bewusst. Und er weiß natürlich, aber das Ich des Menschen, das hat den direkten Anschluss dorthin.
Ja.
Und daher will ja Ariman den Menschen dahin bringen, dass eigentlich das Ich sich nicht mehr wirklich inkarnieren kann, aber auch nicht hinübergehen kann in die geistige Welt, sondern dass es sozusagen über der Erde schwebt, ja, könnte man sagen. Das ist das Auge eigentlich.
Weil dadurch eigentlich die ganze Schöpfung, also
wenn das so käme und wenn sich das verbreiten würde, dann ist die ganze Schöpfung nicht nur in Frage gestellt, dann wäre es wirklich gescheitert. Also das heißt, mit dem muss man kämpfen, aber man muss sehen, dass dieses Bestreben von Ariman einmal da ist und dass er sogar die Aufgabe hat, das jetzt uns damit zu drangsalieren in gewisser Weise, dass wir an dem aufwachen und den Unterschied lernen endlich zwischen dem Ego und dem Ich. Also, weil unten wird das Ego wird gepflegt, es wird verhätschelt. Also es ist nicht so, dass diese arimanische Welt dann als schrecklich oder als dämonisch empfunden wird, gar nicht. Als Überfluss, als angenehm, als praktisch und in vielen Dingen. Und es wird kommen. Es wird kommen. Ich meine, es wird kommen, dass der Mensch immer mehr, Steiner sagt es selber, mit dem Maschinenwesen zusammengeschmiedet wird. Zusammengeschmiedet wird. Das wird kommen, sagt er, und es muss kommen. Der Punkt ist nur, ist das alles, was kommt, oder gibt es das Gegengewicht eben auch? Weil ich habe es eh schon so oft erwähnt, das ist. Man kann heute, man ist nahe daran, dass man auf technischem Weg durch Elektroden und so bei einer Querschnittlähmung das überbrücken kann. Und dass der dann wieder lernen kann, seine Füße zu gebrauchen. Na, soll man sagen, das ist nein, pfui, ist Ariman.
Ja,
eben.
Das kann ich nur dankbar jetzt entgegennehmen.
Es ist zwar Teufelszeug sozusagen in Wahrheit und es hat eine geistige Wirkung, natürlich hat es eine geistige Wirkung, wenn man mit dem Ariman wirklich direkt körperlich verbunden werden auf die Art. Das heißt, es wird noch schwerer zum Geistigen zu kommen. Aber das ist eigentlich auch der Aufruf, diese Kräfte zu stärken. Und sie unter diesen noch schwierigeren Bedingungen eben wirklich hereinzuholen. Und das ist heute der Kampf eigentlich. Aber diese arimanische Seite, die wird kommen, die ist schon längst da. Und das geht so schnell,
ja.
Die Entwicklung geht so schnell. Also was noch vor kurzem fantastisch erschien, ist heute schon Realität.
Oder umgekehrt, weißt du, also was sich unsere, also ich hätte mir das nie getraut, was die Jungen heute schon machen, ja, mit der festen Überzeugung, wenn ihr die Chance habt, dann machen das, und zwar die künstliche Befruchtung. Also wie unsere Anna jetzt in
der
soll es halt nicht sein.
Ne? Ja,
und
sicher.
Die sagen nein, und so lang, bis wirklich gelungen ist.
Es ist heute schon eine durchaus gängige Methode.
Die haben doch heute eine ganz andere Einstellung eigentlich. Bringen Sie die Kraft mit.
Ja.
Denn es ist oft wirklich die letzte Chance, oder?
Nein, es ist richtig, ja. Es ist richtig, weil es wird auch natürlich immer schwieriger werden, überhaupt noch sich zu inkarnieren. Also weil der ganze Fortpflanzungsprozess, wie er von der Natur her gegeben ist, der funktioniert immer schlechter im Grunde. Das ist einfach so. Die Geburten werden immer schwieriger. Jetzt ist der Mensch durch seinen ganzen Bau sowieso schon eigentlich prädestiniert dafür, dass die Geburt und das alles sehr schwierig ist. Das ist alles geopfert für den aufrechten Gang. Dadurch ist das Becken verengt und bei den Tieren geht das alles viel leichter. Der Mensch, dadurch, dass er seinen aufrechten Gang hat und da diese Schale hat, die den ganzen Körper tragen muss, ist der ganze Geburtskanal und das ist alles, geht sich gerade aus irgendwo. Also, dass dir das Kopferl durchpasst. Also, und das ist so genau getimt, dass sich das also ausgeht, gerade noch meistens.
Ja, wenn's aber da habe ich ja wieder gehört, dass bei Vätern, also die eben jetzt schon dabei sind,
ja,
auch die Jungen, das war früher auch.
Nein,
dabei, wer will, darf dabei sein. Und die waren fasziniert, die haben mir dann erzählt, dass sich das Kopferl erst bildet, wenn es schon heraus
ist. Ja.
Das ist irgendwie so zusammengelegt.
Ja, es ist
die Knochen.
Ja, es ist ja noch alles, es ist ja noch alles beweglich. Also es ist ja, es ist genial. Es ist genial. Aber es ist eigentlich also fast von Anfang an ein hochriskanter Prozess. Also viel riskanter als bei den Tieren eben. Also es ist da schon an der Grenze irgendwo. Und jetzt geht aber die Verhärtung immer weiter. Die ist nicht aufzuhalten, das ist halt die alemannische Entwicklungshälfte, in der passiert ist. Und damit wird das alles immer schwieriger werden. Das heißt, man wird sich einiges noch einfallen lassen müssen, dass überhaupt Menschen sich noch inkarnieren können auf Erden. Das wird nicht so ohne weiteres passieren. Da werden wir froh sein, dass uns der Ariemann hilft dabei.
Ja.
Durchaus. Also das heißt,
um welchen Preis?
Ja.
Der verlangt er dann wieder.
Natürlich, dann, ne? Natürlich.
Also es kommt darauf an, durchschauen wir ihn, ja? Also, und nehmen wir das an, also auch würdig, und aber vor allem, ob wir ihn erkennen.
Ja, das ist der Punkt. Erkennen. Das ist der Punkt, weil wenn wir es erkennen und wenn wir ihm letztlich zeigen, du, das sind deine Aufgaben, die nehmen wir gerne an und arbeiten wir an seiner Erlösung mit.
Eben.
Also es ist ja, ja.
Ja, Sinn. Ne?
Das
nicht undankbar. Stimmt.
Das,
also da helfen wir ihm auch. Ne?
Ja. Ja, absolut. Absolut, wir helfen ihm auch.
Ja.
Also es ist das Tragische bei den Widersachern, namentlich beim Ariemann, ist halt, dass das eigentlich von Anfang an ein großes Missverständnis bei ihm herrscht und bei uns auch letztlich. Und das zurechtzurücken, ist das Wichtige, weil er hat eine Aufgabe. Eben. Also das heißt, auf dem richtigen Gebiet, in der richtigen Dosierung. Und dazu ist aber halt eben notwendig, unabdingbar notwendig, entsprechende geistige Entwicklung des Menschen, dass er das durchschauen kann.
Das ist es.
Und das ist die ganz.
Und dass man kräftig genug
ja
sein, ne? Weil das sind ja viel kräftiger als wir. Also nein, da kann uns ja wirklich nur mehr die Christuskraft geben. Wirklich.
Ja, absolut. Absolut. Also, und die
Liebe.
Moderne Technikwelt und das alles, was damit zusammenhängt, ist aber der Aufruf schlechthin. Also jetzt schaut's aber zu mit eurer Geistigkeit. Und es ist ja wirklich so, dass das Rosenkreuzertum, die Anthroposophie, die aus der Strömung herausgewachsen ist, das ja wirklich fast das praktisch das einzige, die einzige Strömung ist, die da etwas geben kann, um darüber hinwegzukommen. Ich meine, es gibt schon einzelne Denker, die erkennen, dass also dieses rein physikalistische Weltbild, dass das irgendwie nicht stimmen kann. Denen sagt irgendwie schon der gesunde Menschenverstand, irgendwo hat es da was. Die verbeißen sich halt in das, aber die sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber es gibt schon genug, die das deutlich sagen und die sagen, also man bräuchte also ein viel weiter gespanntes Weltbild, in dem diese physikalisch-materiellen Vorgänge nur die unterste Ebene bilden, aber schon das Leben versteht man nicht, wenn man es einfach nur auf Gene und dergleichen zurückführen will und schon gar nicht Bewusstsein, weil Bewusstsein ist in der Wissenschaft, sie wissen nichts anzufangen damit, das geht schon die längste Zeit so, schon vor Steiners Zeiten hat man gerätselt, Da gab es den Émile Dubois-Raymond, der Gehirnforscher der damaligen Zeit, der schon gesagt hat, gut, also es wird immer rätselhaft bleiben, warum es eine Menge von Atomen nicht völlig gleichgültig sein soll, wie sie herumliegen und wie daraus die Empfindung Rot, Grün oder sonst was entstehen soll, das können wir wissenschaftlich nie erfassen. Ja, wenn ich es nur so äußerlich betrachte, natürlich nicht. Weil ich kann zwar einen roten Farbstoff analysieren, aber wie ist das mit der Empfindung Rot? Wellenlänge so und so, also 400 Nanometer, ja. Was hat das mit Rot zu tun? Also den Sprung, ist eine der großen Rätselfragen heute, also in der sogenannten Philosophie des Geistes, die eigentlich eh nur eine Philosophie des Bewusstseins ist, also das heißt des Spiegelbildes, aber selbst da kommen sie nicht zur Rande. Sie wissen nicht, sie können zwar feststellen, die und die Gehirnzellen sind aktiv und diese Zentren, aber das erklärt es ja trotzdem nicht. Dann gibt es welche, die sagen, ja, eigentlich das Bewusstsein, das gibt es ja gar nicht. Das ist die einfachste Möglichkeit, da brauche ich es nicht erklären. Dann sagen andere, ja, erst einmal, ihr lebt doch ein Rot. Also, wie kannst du mir das sagen? Ja, das ist so verschwommen. Und da wird dann so lange herumgerät, bis man nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Und dann hofft er halt, dass endlich das Problem erledigt ist irgendwo. Also.
Das kommt eben beim Goethe auch so schön raus, gell?
Ja, absolut.
Ja, unglücklich war, ne? Mit vier. Der hatte ja vier Doktortitel, ne?
Ja, genau. Habe ich nun auch.
Nur immer.
Ja,
er wollte das Leben. Ja.
Nein, es ist heute eben dieses Gegenstandsbewusstsein. Bringt ja mit sich, also dass da die Spaltung der Welt in Objekt, das ist das, was mir gegenübersteht, und Subjekt erfolgt.
Ja.
So. Subjekt. Ja, jetzt die Naturwissenschaft beschäftigt sich aber nur mit dem. Mit dem kannst du nicht anfangen, weil da kann ich ja nicht reinschauen, wie soll ich das messen oder sonst was. Also wird die ganze andere Hälfte ausgeblendet. Nur die Objekte für sich machen ja überhaupt keinen Sinn. Objekt gibt es nur für Subjekt. Ihr könnt es das jetzt so schwer vorstellen. Dann denke ich, aber das ist unsere Art des Bewusstseins. In Wahrheit sind wir verbunden mit dem allen. Also das, wir stehen dem gar nicht so gegenüber. Dass wir die Welt so erleben, liegt an unserer menschlichen Organisation, so wie wir heute sind. Das ist eben die große Täuschung, dass man glaubt, das ist der Wirklichkeit letzter Schluss sozusagen, oder der Weisheit letzter Schluss, dass es so ist. Also wenn man da das jetzt Vorblick bis zur Intuition hinaufgeht, da ist die Subjekt-Objekt-Spaltung komplett aufgehoben. Ohne dass das Ich-Bewusstsein aber untergeht. Weil es ist komplett aufgehoben. Dann bin ich mit dem Wesen eins, mit dem geistigen Wesen. Der Meister Eckhart hat schon geschrieben, ich und Gott sind eins im Erkennen. Oder vorher schon der Johannes Gottes Origenes, so wie das bezogen auf die Engel. Ich existiere, weil mich der Engel denkt. Der Engel existiert, weil ich ihn denke. Wir sind eins im Denken. Das heißt,
So weit war der schon.
Das ist 9. Jahrhundert. Also das ist so eine Zeit kurz nach Karl der Große. Also das ist Intuition. Inture, hineinsehen eigentlich. Also hineinsehen in das andere Wesen ja eigentlich identisch sein mit ihm, aber ohne sich zu verlieren. Trotzdem. Das ist schon das Kunststück natürlich. Also,
sag mal, ist es dann diese Ebene, wie Rudolf Steiner sagt, der slawische Mensch, der jetzt schon mit Engel zusammenarbeitet?
Also diese Stufen alle führen letztlich dorthin. Ich meine, Imagination ist noch
sehr, immer noch relativ äußerlich, weil, ja, gehen wir noch weiter, wenn wir hier das Tagesbewusstsein haben, mit dem Gegenstand, mit der Subjekt-Objekt-Spaltung, dann habe ich als nächstes, bleibt über ein Bild. Das sage ich. Also schon bleiben wir mal beim unserem normalen Bewusstsein trotzdem. Also ich schaue einen Gegenstand an, so, jetzt habe ich hier das die sinnliche Wahrnehmung, ist der Gegenstand. Jetzt mache ich die Augen zu und mache mir innerlich ein Vorstellungsbild von dem Glas. Wie schaut das aus? Das heißt, ich sehe es nicht mehr. Ich sehe es jetzt innerlich. Probiert es aber. Man merkt sofort, das gelingt vielleicht gar nicht so gut, das wirkliche sinnliche Bild ist doch etwas kräftiger als das Vorstellungsbild zumeist. Ja.
Ja.
Kommt jetzt, ja, ist auch unterschiedlich bei welchen, manche tun sie leichter, diese inneren, was sagt Vorstellung? Das Bild Vorstellung ist eigentlich gut, weil man könnte sich aber überlegen, wo erlebe ich denn das eigentlich jetzt? Wo ist das? Das vorgestellte Glas. Das
ist schon in mir, oder?
Ja. Wo ist es? Wo ist es?
Das kann ich nicht. Ich
betrachte
es aber trotzdem.
Bitte?
Ich betrachte es.
Ja, eben, also man fühlt sich trotzdem dem Bild irgendwie gegenüberstellen.
Schon noch.
Ja, also es ist irgendwo da, in einer undefinierten Entfernung, aber das irgendwo.
Doch nur sichtlich.
Ja. Man stellt es nämlich vor sich hin. Es ist ja, eigentlich nicht so.
Aber,
ich meine, die Gehirnforschung, ich meine, ja, da sind die Bilder da drinnen. Nein, ich habe noch nie gefragt, jemand hat Bildschirm mit dem Hirn gespürt, also ich nicht.
Nein, aber mit unserer Kraft bilden wir das.
Wir bilden es, ja. Wir bilden es.
Vorstellung ist gut.
Ja, das war die Vorstellung. Wir bilden es mit unserer Kraft und stellen es jetzt vor uns hin, aber eben innerlich trotzdem, also nicht mit dem äußeren Blick, aber es ist nicht da im Kopf eigentlich drin, sondern wir stellen es vor uns hin. Das ist ja so irgendwo da.
Stimmt, ja.
Weil in dem Moment, je näher ich das irgendwo dann.
Aber es muss zusammenhängen mit der Kraft, wo wir das Gedächtnis haben.
Ja, genau.
Erinnerung.
Genau. Also Bild, da kann man jetzt Vorstellung vor. Jetzt ist jetzt auch Vorstellung. Ja.
Erinnerung. Ja,
es kann aber auch sein, es kann man. Ja, wie wäre das, wenn das jetzt aus Gold wäre? Mhm. Ich kann mir das doch vorstellen. Dasselbe Figur, ja, dasselbe Ding, aber in Grenze dem Gold ja, undurchsichtig. Das geht gleich viel besser. Genau. Mhm. Aber das ist ja gar nicht da. Jetzt ist es eine Vorstellung, aber schon mehr eine Fantasievorstellung, zumindest der Ansatz. Es ist zwar noch deutlich das Glas und so, aber ich habe es verändert. Also es ist nicht mehr ein reines Erinnerungsbild, das im Übrigen, wo sind die reinen Erinnerungsbilder? Frage ich einmal. Wie getreu ist unser Gedächtnis nämlich wirklich? Also, das ist.
Aber ich bin in dem, wo man es erlebt hat und kann sich erinnern, denke ich zurück. Aber
ja.
Du hast dann nicht mehr diese Empfindung dann.
Ja.
Das ist abgeschwächt, ja?
Es ist abgeschwächt.
Du kannst dich nicht ganz erinnern, aber das Gefühl hast du auch nicht mehr.
Nein, das Gefühl hast du nicht mehr dabei. Und manche Details verschwinden einfach. Es ist halt dann oft so, wenn es irgendein wesentliches Detail ist, dann fantasiert man wirklich was dazu. Das ist, man merkt es gar nicht. Aber man ergänzt. Das ist so wie bei den Gerüchten, jeder, der es weitergibt, baut da was dazu.
Das wird immer größer. Der sitzt wieder anders.
Aber es ist sogar eine gute Methode. Also wenn man sich an was nicht genau, wie hat das genau ausgeschaut, einmal mit der Fantasie herumzuprobieren. Zu bauen sozusagen daran. Irgendwann, nein, so ganz normal ist doch nicht. Und zumindest ist es eine gute Schulung, es beim nächsten Mal besser zu merken.
Mhm.
Also das kann man ein bisschen trainieren. Naja, also das, da hat man es jetzt nur mehr mit einem inneren Bild zu tun, der äußere Gegenstand, den gibt es nicht mehr. Also jetzt nehmen wir Fantasie noch. Fantasiebild, also es kann ganz fantastisch auch sein, es ist trotzdem ein Bild. Das kann eine Fantasterei sein, es kann aber natürlich auch bereits was Geistiges in die Fantasie hereinkommen. Da haben wir ja so schön das Märchen von der Fantasie, also das wenn wirklich künstlerische Fantasie da ist, also wenn jemand etwas künstlerisch gestaltet, kommt immer was Geistiges herein. Es ist ihm halt nicht ganz bewusst, aber da lebt etwas Geistiges drinnen. Naja, und da sind wir eigentlich dann schon sehr nah an der Imagination dran. Das ist nichts anderes als eine Steigerung des Ganzen zunächst einmal. Also das heißt, es ist ein inneres Bild, wie der Bild im weitesten Sinne, weil es wird auch immer mehr, je mehr Geistiges hereinkommt, desto mehr tritt das ein, dass man sich nicht mehr vorstellen darf, ja, es ist wie ein sinnliches Bild, sondern es sind ja eigentlich seelisch-geistige Eindrücke, die ich nur übersetzen kann mit einer entsprechenden Fantasie in ein sinnliches Bild. Also da ist der Schnittpunkt irgendwo. Also die Imagination ist nicht einfach wie ein Erinnerungsbild, das sehr intensives, sinnliches Bild, sondern es ist eben ein seelisch-geistiges Bild, das ich aber nur adäquat mit sinnlichen Ausdrücken beschreiben kann, wenn es wem erzählen soll. Das ist der Punkt. Also da irgendwo da in der Gegend wechselt es irgendwo. Aber die Übergänge sind alle gleitend. Es ist ja durchaus auch so, wenn man so eine Imagination jetzt aufbaut, also wie man zu einer Inkommen der Rosenkreuz-Meditation, also das Kreuz mit den sieben Rosen, dann ist das jetzt zunächst ein sinnliches Bild. Ich kann es ja sogar malen und Dinge, und die kann man es jetzt einfach festhalten innerlich als Übung, dieses Sinnbild. Das in dem Fall ein sinnliches Bild ja zunächst ist und das so festhalten. Das ist aber ja noch gar nicht die eigentliche Imagination, die dann entsteht. Sondern erst das, was dann passiert, mit dem, wenn dieses Bild wirklich ergriffen wird, von diesen geistigen Kräften, zu denen mit das Rosenkreuz hinführt. Dann fängt das erstes an, dass sich die Formen ändern, dass es ins Gegenbild umschlagt zum Beispiel. Also dann wird das Kreuz weiß und die Rosen grün zum Beispiel. Und das ist aber auch noch nicht das Fertige, weil das ist immer ja noch, hat den Bezug zum Sinnlichen. Also dann geht es erst weiter in etwas, was schon schwerer zu beschreiben ist, sagen wir mal so vorsichtig. Also es leitet mich hin. Also da habe ich also ein ganz, ganz breites Spektrum eigentlich, das mich von der gegenständlichen, sinnlichen Wahrnehmung hinführt bis zur Imagination irgendwo. Und irgendwo da ist aber die Grenze, wo das Sinnliche dann keine Rolle mehr spielt. Das ist der Moment nämlich, wo ich mich löse von der Tätigkeit des Gehirns bzw. der Sinnesorgane. Das heißt nicht, dass nicht sich noch was abspielt im Gehirn, natürlich tut es das. Aber mit dem wesentlichen Teil, mit dem ich die Imagination erlebe, die hat mit Gehirnprozessen dann nichts mehr zu tun. Die dienen dann nur mehr, um das sozusagen hereinzuholen und in verständlichen Worten auszudrücken oder als sinnliches Bild malen zu können. Weil, wenn ich es nicht in Worten sagen kann, versuche ich es vielleicht zu malen, aber dann habe ich schon wieder was Sinnliches. Also das ist so wie die ganzen Wandtafelzeichnungen von Rudolf Steiner, die kommen ja aus Imaginationen, aber so wie es auf der Tafel sind, ist es ein sinnliches Bild. Also das heißt, es kann dann nur mir helfen, selber die Imagination zu finden. Also da führt kein Weg darum herum, dass man sie letztlich nur dann voll und ganz hat, wenn man sie selber als Imagination erlebt. Aber das ist der Übergang, aber da ist immer noch jedenfalls da die Trennung. Es ist immer noch ein zwar jetzt innerliches Gegenüberstellen, aber es ist die Subjekt-Objekt-Spaltung ist noch nicht wirklich ganz aufgehoben. Sie ist nicht mehr so drastisch wie draußen. Man fühlt sich viel mehr verbunden mit dem Bild. Das Bild ist auch viel beweglicher. Es lebt von sich aus und man hat das Gefühl, die wirkliche Imagination kann ich eigentlich nicht festhalten. Die kann ich eigentlich schon deswegen gar nicht zeichnen, weil sie kein Moment stillsteht. Die ist in Bewegung. Und ich bin mit der Bewegung verbunden. Also das heißt, etwas geringer wird diese Spaltung schon, weil das Bild bewegt sich mit mir mit oder ich bewege mich mit dem Bild mit, je nachdem. Also man merkt es auch, jede Gefühlsregung, jede Seelenregung hat einen Einfluss auf das Bild, das reagiert darauf. Und aber ich reagiere auch auf das, was das Bild mir an Bewegung entgegenbringt. Also das ist eine Wechselwirkung da. Aber trotzdem, es ist noch äußerlich, ich habe noch keine Ahnung in Wahrheit, was das ist. Es ist so, wie wenn ich es von außen beschaue, von mir von außen betaste ein bisschen, aber es ist noch irgendwie fremd. Es kann schön sein, es kann mir an irgendwas erinnern vielleicht, das kann aber sehr leichter Täuschung sein. Etwa oft sehr schöne Engelgestalten, das sind vielleicht ganz was anderes. Und der richtige Engel ist vielleicht ganz viel unscheinbar, also es ist nicht immer, entspricht nicht immer dem Erwarteten. Daher, wenn man größere Sicherheit oder überhaupt eine gewisse Sicherheit bekommen will, was ist denn das überhaupt, dass ich also zu einem Verständnis dessen komme, was ich da sehe, dann muss ich die Imagination auslöschen. Und das ist schwierig. Jetzt ist schon unheimlich schwierig, dieses Bild, zuerst Vorstellung, die ich mir mache, die sehr blass ist, belebe durch die Fantasie, indem ich lange mich konzentriere auf das Bild herum, forme daran innerlich und geistig sehr aktiv damit umgehe, dann wird es nämlich intensiver. Das sind ja diese ganzen Übungen. Also wenn man sich das Bild jetzt meditiert, 5 Minuten oder was, versucht es immer wieder vor Augen zu halten, sich vor Augen zu stellen, es zu fassen und zu fassen, mit der Zeit wird es intensiver. Ist aber immer nur ein eigentlich sinnliches Bild im Grunde. Also es ist diese sinnbildliche Vorstellung, weil es gelingt mir besser, sie zu halten, lass mich nicht mehr ablenken und so weiter. Es wird schließlich sehr intensiv und es wird dann ergriffen, wirklich vom Geistigen. Das merke ich also daran, dass es jetzt in Bewegung kommt, dass es sich von selbst zu verändern beginnt, dass ich darauf keinen Einfluss habe oder nur ein sehr geringer. Ein gewissen merke ich schon, dass meine Gefühle oder so eine Rolle spielen, aber das ist eher störend. Rein ist es dann, wenn das Bild sich von selbst verändert und ich mit meinen Seelenerregungen aber mitgehe mit diesen Veränderungen. Weil eigentlich meine Seele, in der bildet es sich ab jetzt. Darum ist die Trennung ist nicht mehr so stark. Also es ist eigentlich meine Seele, die gebildet wird, in der dieses Bild gebildet wird. Ich habe nur die Gelegenheit herbeigeführt, dass es kommt. Aber dann wird es mit der Zeit sehr intensiv, sehr dicht. Und das ist ja dann so, wie es auf einer unteren Ebene manchmal auch beim Traum ist, in der kürzester Zeit kann das eine riesige Geschichte sich abspielen. Also es kann ein Sessel umfallen in meinem Bett und man träumt von einer Riesenschlacht mit Kanonenschüssen und was und was. Und im Aufwachen hört man noch gerade, wie der Sessel noch umfällt. Und das heißt, das ist ein Sekundenbruchteil. Und man denkt, das hat sich über Tage hingezogen, die ganze Handlung. Zeit spielt keine Rolle. Das ist in der Meditation, wenn in der Imagination genauso. Zeit spielt keine Rolle. Ich meine, wenn man geschickt ist dabei, sollte man ja trotzdem das ganz normale Tagesbewusstsein vollkommen aufrechterhalten. Man ist also ganz wach. Das heißt, ich kann sogar hinausschauen in die Welt und trotzdem die Imagination für mich. Ich kann sogar auf dem Sekundenzeiger schauen. Das ist spannend. Er hängt. Er hängt. Er hängt. Er hängt. Er hängt. Das heißt, in der Zeitspanne, wo man da, man denkt sich, 5 Stunden sicher. Er hängt. Kein Millimeter wird sich der weiter. Erst wenn ich aus dem Bild aussteige, dann ist wieder alles ganz normal. Also man kriegt ein ganz anderes Zeitgefühl auch. Also es vergeht eigentlich keine Zeit.
Was heißt er?
Und trotzdem ist es bewegt, das ist das Interessante.
Was heißt er hängen?
Nein, er scheint sich nicht zu bewegen.
Der bewegt sich aber in Wirklichkeit.
Ja, aber der Punkt ist, dass dieses ganze Ding, diese Imagination, von der ich innerlich subjektiv das Gefühl habe, das hat jetzt 5 Stunden gedauert. Dass das in einer Hundertstel oder Tausendstel Sekunde passiert ist. In Wahrheit. Ich meine, was dauert, ist die Vorbereitung, bis ich mal drinnen bin und das Nachklingen. Aber die eigentliche Imagination ist zeitlos. Ist zeitlos. Das ist ein Augenblick, ja weniger als ein Augenblick. Weil was wir als Augenblick bezeichnen, hat in der Regel die Länge eines Atemzugs. Weil das ist das, was unser Kurzzeitgedächtnis überschaut. Das empfinden wir als unmittelbare Gegenwart. Der Gegenwart ist nicht einfach ein Punkt. Das ist so, das ist zum Beispiel eine Verszeile in einem Gedicht. Das dauert etwa genau so lang. Dann gibt es diese Verszeile nämlich aus dem Erlebnis heraus. Das ist das, was man als gleichzeitig, als Augenblick empfindet. Aber diese Zeitspanne von 2 bis 3 Sekunden, was das dauert, ist riesig lang gegenüber dem, was die Imagination ist, die eigentliche. Haben tue ich sie in einem zeitlosen, jetzt wirklich zeitlosen Moment. Trotzdem sie bewegt sich, das Paradoxe ist, es ändert sich trotzdem was. Also es kommt dann wie endlos vor, weil es hat mit dem äußeren Zeitlauf überhaupt nichts zu tun. Es ist völlig ausgestiegen aus dem äußeren Zeitlauf. Und darum scheint der Zeiger einfach zu hängen. Das ist spannend, da.
Das sind schon andere Welten.
Das sind andere Welten, ja. Und natürlich, wenn das so intensiv ist, das Erlebnis, jetzt wird es dann immens schwierig, die Imagination wegzuschaffen. Weil ich bin so verbunden jetzt mit der. Die ist so intensiv, die ist so stark, also ja, faszinierend. Wenn man will, also man hängt eigentlich dran irgendwie. Ja, weil man sich ja wirklich total verbunden hat damit, ist die Voraussetzung, das funktioniert, aber ich glaube, jetzt hat man gar nicht abstellen. Aber es war willkommen, bin ich, es war ein bisschen frisch. Jetzt hat man geht noch nicht. Erst wenn ich die aber jetzt komplett wegschaffe, und es schaffe, dass auch jetzt nicht gleich wieder der Alltag und alles Sinnliche herwegkommt, sondern dass ich es schaffe, einen Moment wirklich leer zu sein, aber wach zu bleiben dabei. Dann kommt die Inspiration. Und die bringt die Erklärung. Wir haben auch im Alltagsbewusstsein eine niedere Stufe davon, das ist jetzt kommt das Denken, das mir den Begriff. Der Begriff erklärt man den. Der Erleb, sowas. Ach, Kreis. Kreis. Vorher ist es irgendwas. Kreis. Das spricht zu mir, das sagt mir, ich bin Kreis. Dann, das ist halt jetzt auf der Ebene des Denkens, aber die gesteigerte Form davon ist die Inspiration. Und in der Intuition, also das Höchste, da fällt jetzt alles zusammen im Grunde. Da bin ich mittendrin, da ist der Begriff drinnen, da ist die Imagination drinnen, da ist alles drin. Es fällt eigentlich alles jetzt in ein Erlebnis zusammen. Ich bin eins mit dem Ganzen geworden. Das heißt, ich bin mit dem Wesen verbunden. Ich bin das Wesen und das Wesen ist, wie sage ich das jetzt? Also, ich bin das Wesen und das Wesen ist ich. Also, so in die Richtung, wechselseitig. Ich bin der Enkel und der Enkel ist ich, oder so, so. Der Enkel denkt mich und dadurch bin ich, oder ich denke den Enkel, dadurch ist er. Das ist dasselbe, das ist das Identische. Und da bin ich drinnen. Ich meine, da, wenn ich diese ganzen Stufen durchgegangen bin, gibt es jetzt auch keine Unklarheit mehr. Das, erstens, das Erlebnis, das ist schon ab der Stufe so, so wirklichkeitsgesättigt, dass es genauso wenig Sinn macht, daran zu zweifeln, oder noch weniger Sinn macht, das ist, sagt ich nicht, die Lampe ist wirklich da. Ein Philosoph hat man vielleicht gleich, kannst du nicht wissen, ob die wirklich da ist. Philosophisch kann man es nämlich nicht beweisen, es könnte alles eine Illusion sein. Ihr seid vielleicht auch gar nicht da, ich mir das alles nur ein. Könnte alles sein.
Sind
weg. Ja, die Philosophen machen das so, die zweifeln an euch.
Ich bin schön bedanken.
Also, aber da ist kein Beweis mehr notwendig. Das, der Weg, dass dieses Erlebnis zustande kommt, ist sozusagen Beweis genug, dass es mit einer geistigen Wirklichkeit zu tun habe, einfach. Und das ist eben halt der Punkt, wo sich der Steiner von allen Philosophen, selbst Philosophen seiner Zeit, ich meine, es gab kurz vor Steiner die deutschen Idealisten, also Fichte, Schelling, Hegel und so, die ja auch eigentlich in diese Richtung gegangen sind. Also Fichte war das ganz deutlich bewusst, also zumindest was das Ich betrifft, dass das ein wirkliches geistiges Wesen ist und dass ich dem begegnen kann, nämlich nur dadurch, dass ich tätig werde, das Ich setzt sich selbst und in dem ist seine Wirklichkeit begründet. Ja, ist ja so, der Geist schafft sich selbst, Geistiges schafft sich selbst, er hat ja recht, weil es ist halt höchst abstrakt ausgedrückt im Grunde, also es hat noch eine sehr dünne Substanz. Na, und so blieb das rundherum und heute gibt es durchaus auch einige, die sagen, also, ja, es gibt nicht nur das Materielle, sondern Leben ist was Eigenständiges, Bewusstsein, also Seelisches ist was Eigenständiges und Geist ist auch was Eigenständiges. Es ist also eine ganze Stufenfolge. Es sind nicht viele, aber einige denken darüber nach. Aber, und das ist jetzt der Unterschied, was aber dort jetzt auftaucht beim Leben, weil, nämlich äußerlich kennen wir sie, aber nämlich diese höhere Ebene, was ist Leben wirklich, wie begegne ich der Ätherwelt, würde man jetzt sagen, oder wie begegne ich der Astralwelt, von dem ist nichts. Das ist, es bleibt dort, also die gibt es, und einen weiteren Inhalt finden sie nicht, weil eben die Bewusstseinskraft noch nicht genug entwickelt ist, um diese Dinge bewusst zu erleben. Aber sie sind eigentlich trotzdem nur Steigerungen dessen, was im Tagesbewusstsein sich schon ankündigt. Ja, weil da, wo ich das Wesen erlebe, Wesen oder Wirklichkeit, ich kann durchaus eine Wirklichkeit hinschreiben, Wesen, Wirklichkeit, das nimmt nämlich alles wieder zusammen, das Bild, den Bildeindruck, den Begriff dazu, was es ist, also es ist da, danke, da habe ich auch, ich meine, im Grund, bei der einfachsten Sinneswahrnehmung ist es ja schon so, ich würde irgendwas Undefinierbares sehen, wenn ich zugleich den Begriff des Kastens damit verbinden würde. Oft gehen wir durch die Natur, sehen, was war denn das jetzt? War das ein Wildschwein? Nein, das ist ja nur ein Baumstumpf. Nein, ich kenne es vielleicht nicht gleich, sondern erst, wenn wir schauen und dann kommt der Begriff dazu. Und bei den meisten Dingen, mit denen wir täglich umgehen, kommt sofort. Ist jetzt Sessel, da gibt es keinen Moment des Zögerns. Aber eigentlich ist es immer der Prozess, dass das, was durch die Sinne kommt, sich mit den Begrifflichen durchdringt und erst dann erlebe ich es als Wirklichkeit. Sonst ist es nur so etwas Unbestimmtes, was ich nicht wirklich recht fassen kann. Also das heißt, auf der niederen Ebene spiegelt sich das eigentlich wieder, nur das geht halt wesentlich höher hinauf noch und erfasst eben genau diese Ebene Leben, Seelisches, Geistiges. Das hängt nämlich sehr damit zusammen. Also die Bildebene, das ist ja die Ebene der Bildekräfte, das heißt der Ätherkräfte. Da ist durchaus das Ätherische sehr wichtig. Da habe ich die sinnliche, physische Außenwelt. Da habe ich die ätherische Welt. In der Inspiration habe ich das Astralische, dort dann leben die Begriffswesen im Grunde auch drinnen. Und das Eigentliche, also den Kern des Ich, was dem Ichhaften entspricht, dem Wesenskern entspricht, und mit dem ich verschmelze, weil ich dann sage, ich bin identisch mit diesem Wesen und bin trotzdem ich selbst. Das ist nur so paradox ausdrückbar, dann bin ich in der Intuition. Und die erste richtige Intuition, die ich habe oder die der Mensch haben kann, ist die Intuition seines eigenen Ich-Wesens. Von dem wir schon am Anfang gesagt haben, eigentlich kennen wir es gar nicht. Wir kennen unser Ego, wir wissen, aha, geboren so und so, Hofrat, mit den und den Eigenschaften, das ist aber alles Ego. Ich, ja, ich bin ein Ich. Aber was es ist, wissen wir nicht. Da ist bereits Intuition dazu nötig, das eigene Ich zu erkennen. Das eigene Ich zu erkennen, weil da steckt zum Beispiel drinnen, was bringe ich mir karmisch mit? Welche Aufgabe haben wir gesetzt für das Leben? Diese Dinge kommen da, die sprudeln da heraus. Und die haben überhaupt nichts zu tun, ob ich jetzt da irgendwo in Kenia geboren bin oder auf der Marie-Hüfer-Straße oder sonst wo. Ist ganz egal. Das ist
dieses Wunder. Das ist dieses Wunder, wo es dann eigentlich überhaupt keine Diskussion gibt und keinen Streit.
Ja.
Eigentlich Friede.
Da gibt es, da ist absolut Friede, ja. Absolut. Das ist ja aber das ist halt schwer zu erreichen.
Ja. Aber es erinnert mich derartig, wenn ich das noch kurz erzählen darf, da war ja mal bei einer Tagung der sieben Weltreligionen in Dorn.
Ja, ja.
Und die Essenz davon war, von diesen sieben Tagen, da hat jede, da war ja der Hinduismus vertreten und der Buddhismus und der Islam und Judentum und Russisch, Orthodox, Evangelisch und Christen.
Ja, ja.
Was unter Steine eingesetzt hat. Und alle sieben Religionen haben einen Tag zur Verfügung gehabt, ihre Religion darzustellen einmal in den Sprachen und Originalen und so. So, aber die Essenz war, dass alle von diesen sieben Menschen, und waren ja mehrere, gesagt haben, durch Rudolf Steiner verstehen wir unsere eigene Religion besser. Das erinnert mich aber.
Ja.
Weil da eine Friedensmöglichkeit für die ganze Welt drinnen ist.
Ja.
Diesen Denken.
Ja.
Ne?
Ja.
Das war unwahrscheinlich. Nämlich, wo es doch solche Polaritäten gibt.
Ja.
Normalerweise. Ne? Und früher, was waren da für Kämpfe, auch heute noch. Aber wenn man das einmal erreicht hat, also ich meine, Das hat mich ganz tief bewegt. Und niemand der eine Satz, durch Rudolf Steiner verstehe ich meine eigene Religion besser. Also mehr kann man ja schon immer mehr verlangen. Ne?
Das müssen wir umgekehrt auch denken. Ja, alle, die auf der Welt sind, sind ja, so sagen wir gleich, sind wir ja. Ich kann nicht sagen, ich kann nicht leiden oder was. Es ist ja wurscht.
Ja, richtig. Richtig, absolut.
Man denkt mit denen mit, wenn die leiden. Also wir können ja alle zusammen.
Ja, absolut.
Wir sind alle auf der Erde, die alle Menschen kennen. Und wenn man das wirklich ernst nimmt, dann müssen wir
Vertrauen. absolut. Ja. Und wir brauchen wirklich alle Beiträge von allen. Jeder bringt seine Facette mit, und wenn der Beitrag fehlt, dann fehlt was Wesentliches. Das kann kein anderer leisten. Weil eben trotzdem ist jeder eine Individualität, der aus dem geistigen Schöpfer etwas ganz Bestimmtes hereinholen kann. Das ist was, was sich durch Inkarnationen durchzieht, dass der ganz bestimmte Aufgabe kristallisiert sich da heraus. Der Weg geht so. Das ist ein Weg, der dann immer mehr in Freiheit gewählt wird von demjenigen. Und das ist sein Beitrag. Und das zusammen alles macht dann erst die Menschheitsentwicklung aus. Und dann schaut es gut aus für die Erdentwicklung als solche.
Und da sehe ich so eine Chance. Nicht? Also in der einzige,
einzige
Licht, was aus der Zukunft kommen kann. Ne? Diese Höhe.
Ja, ja. Ja, eben, man muss sie bis zu dieser Höhe aufschwingen, weil auf der Ebene der Egos, überhaupt der kleinen, engen Egos, da gibt es nur die Streiterei und Mord und Totschlag letztlich. Das ist ganz klar. Aber auf der Ebene ist das absolut kein Thema, kann es gar nicht sein.
Und da hilft uns die Waldorfpädagogik natürlich sehr.
Ja, ja.
Weil die bringt es wirklich in die Welt.
Ja, ja.
Wo wir Kindergärten sind, wo wir Schulen sind.
Absolut. Es ist kurz nach 9. Ich glaube, für heute werden wir dann mal.
Ja, aber es war sowieso großartig.